Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist mit Sicherheit eine der größten Gastroentdeckungen der letzten 10 Jahre. Sein märchenhafter Aufstieg vom Flüchtlingskind zu Berlins Goldgastronom liest sich wie ein Hollywood-Drehbuch. Heute betreibt er über 10 Restaurants mit rund 100 Mitarbeitern und ist völlig zu Recht Gastronom des Jahres bei den Rolling Pin Awards. Schön, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Tetuk No.
Hallo, danke, dass ich hier bin.
Sehr, sehr gerne. Gleich zu Beginn die obligatorische Frage: Wie geht's dir in dieser gastronomisch eher unschönen Zeit?
Ja, also mir geht's eigentlich gesundheitlich sehr gut. Meiner Familie geht's gesundheitlich gut. Alle um mich herum geht's gut. Deswegen ist das erstmal das Wichtigste gewesen. Also ich kenne keinen Fall um mich herum. Und da können wir auf jeden Fall erstmal glücklich sein. Das andere, also das wirtschaftliche Leben mit Corona in der Gastro, ist natürlich ein bisschen schwierig gewesen am Anfang. Aber ich denke, wir haben uns recht gut gefangen und arbeiten jetzt schon wieder komplett auf Volltouren und ohne Kurzarbeit.
Wow. Wie kannst du kurz wie es in deinem Unternehmen zuging zwischen März und jetzt, was so alles passiert ist?
Ja, also natürlich mussten ja alle erstmal Mitte, Ende März zumachen und den Shutdown wie alle anderen auch zusammen bewältigen. Aber wir haben, glaube ich, dann auch während des Shutdowns haben wir durch ein paar Umstellungen in den Unternehmen einfach noch ein paar Euro dazu verdient, dass wir zumindest die Grundkosten decken konnten und den Rest hatte ja die Bundesregierung gemacht. Deswegen hatten eigentlich alle so ein bisschen Urlaub, würde ich mal sagen, einfach nichts zu tun und waren einfach nur mit etwas weniger Geld natürlich zu Hause. Aber ich glaube, wer etwas auf der Seite hatte und sich ein paar Rücklagen gebildet hatte, müsste eigentlich auch diese 2-3 Monate, die echt schwierig waren für manche, auch durchgestanden haben. Ja, und weil das, ich glaube, das größte Problem war es für viele Unternehmer, plötzlich die ganzen fälligen Kosten der letzten Monate und so zu bezahlen. Und dadurch sind bestimmt einige in Schieflage gekommen. Das heißt, man musste vorausstrecken, das Kurzarbeitergeld, die ganzen Stundungen und so und dann halt auch noch die letzten Rechnungen von den Wochen davor. Und das kann sein, dass es da einige getroffen hat. Und bei uns war es so, dass wir natürlich recht gute Rücklagen hatten und erstmal unseren Betrieben einen kleinen Kredit geben konnten, also Einlagen machen konnten und dann war es eigentlich okay, weil dann kam das Geld von der Bundesregierung und dann war es wieder erstmal okay und dann, ich glaube, als die Öffnung wieder da war, war es bei uns in den Läden tatsächlich so, dass die Leute wie verrückt gekommen sind. Ne? Also deswegen haben wir einen sehr erfolgreichen Restart gehabt.
Wie froh bist du jetzt eigentlich darüber, dass du in den letzten Jahren, ich meine, du bist wahnsinnig schnell gewachsen, aber viele andere hätten noch schneller expandiert Kredite aufgenommen, um das Imperium noch weiter zu vergrößern. Wie froh bist du, dass du das nicht getan hast und jetzt die nötigen Rücklagen hattest? Hm.
Natürlich war das schon ein Glücksfall, dass ich vor 4-5 Jahren die meisten großen Kredite getätigt habe und meine Läden dort zu der Zeit aufgebaut habe und jetzt eigentlich zu der Zeit dann eigentlich ernten wollte, ne? Und da sozusagen erstmal wieder eine kleine Pause. Und dadurch hatte ich natürlich ein bisschen Geld übrig und konnte natürlich diese fehlenden Gelder dann der Unternehmen dann zuführen. Deswegen war es so ein kleiner Glücksfall, ne? Und aber es liegt auch daran, dass ich mit meinen Läden immer mit verschiedenen Partnern arbeite. die auch sehr stark sind und auch finanziell was auf dem Rücken haben. Und dadurch konnte man das alles sehr gut verteilen.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt so klein, sage ich mal, beginnt und in so wenigen Jahren so groß wächst? Wie stellt man sich da auf? Macht man sich da Gedanken? Da muss ich jetzt aufpassen, ob an einer gewissen Größe oder wie funktioniert das?
Naja, natürlich. Also wenn du, ich habe ja jetzt 21 Jahre Selbstständigkeit, ne? Also man fängt natürlich die ersten Jahre erstmal nur mit ein, zwei Läden an, baut sich so ein bisschen was auf. Die Rücklagen, die man dort hatte, die hat man natürlich auch teilweise schon ausgegeben, weil man auch ein bisschen leben wollte. Aber ich glaube, bei mir war es eher so, dass dann nach und nach immer mehr Teilhaber dazu kamen, die mit frischem Geld mit mir Läden machen wollten, weil die von dem Produkt so überzeugt waren und auch von mir, von meiner Art und Weise, wie ich Gastronomie mache. Und dadurch haben sich halt viele Partnerschaften ergeben. Und da gab es natürlich immer Angebote mit einigermaßen guten finanziellen Background. Und dadurch konnte ich halt so stark wachsen. Mhm. Ja, sonst, es war ja nicht so, dass ich mit ein, zwei Restaurants eigentlich das Geld verdient habe, dass ich 12 oder 13 Restaurants machen konnte, sondern es hat sich immer so mit verschiedenen Partnern ergeben, die immer etwas dazugegeben haben, gesagt haben, komm, ich finanziere das und du machst das, ne? Und so ist ja auch ein bisschen mein Geschäftsmodell größtenteils mit meinen Partnern. Das sind größtenteils Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, die alle gerne selbstständig sein wollen und ein bisschen Geld übrig haben. Und dann hat man einfach angefangen, Läden zu machen. Mittlerweile kommt wöchentlich Unternehmer, die wiederum natürlich auch mich finanzieren wollen mit ganz tollen Restaurantskonzepts. Und das war damals ähnlich, aber halt im kleineren Stil.
Ja, Saint-Tropez war ja auch so eine Situation. Das hat sie dann aber zerschlagen, oder? Irgendwie irgendwann.
Ja, das mit Saint-Tropez war wirklich ein bisschen ärgerlich. Die haben mir sehr kurzfristig, nachdem ich die ganze Vorplanung schon gemacht habe, dann doch abgesagt. Ich habe keine Ahnung, aus was für den Gründen, ob ich zu teuer war oder ob sie, keine Ahnung, was anderes im Kopf hatten. Aber am Ende haben sie jetzt ein komisches Londoner Restaurantkonzept genommen und keine Ahnung, ob die damit glücklich sind oder nicht. Also ich glaube, die haben was verpasst.
Ja, ich bin mir sogar ganz sicher, sie haben was verpasst. Wenn du so über dein Unternehmen sprichst, dann klingt das, als wäre es so vom Konzept her ein bisschen wie ein freundschaftliches Franchise. Ist das?
Oh ja, das ist ein ganz guter Ausdruck, freundschaftlicher Franchise. Also ich mache zurzeit wirklich nur Läden mit Freunden. Also ich habe noch keine Fremden, ganz Fremden, sondern ich möchte die Leute mal erstmal kennenlernen. Oder am besten sind das wirklich Freunde von seit langer, langer Zeit. Oder man baut sich das so über die Jahre auf. Ne? Also es gibt jetzt keine reinen Investoren bei mir.
Bist du da auch jemand? Also viele Menschen haben mir schon davon berichtet, dass sie das unterschätzt haben, etwas gemeinsam geschäftlich mit Freunden zu machen, sich im Vorhinein abzusichern im Streitfall. Ist es etwas, was du auch machst? Ist es wichtig?
Ja, also das Geheimrezept, glaube ich, für sowas ist wirklich erfolgreich zu sein, dass man wirklich wenig Probleme hat. Dann streitet man sich auch nicht so viel. Weil alles, weil natürlich kein Geld da ist und man arbeitet und der eine arbeitet mehr, der andere weniger und dann gibt's immer Streit. Bei uns war es tatsächlich so, dass die meisten Konzepte eigentlich recht gut gelaufen sind. Und dadurch konnte ich mich eigentlich immer auf meine Leute verlassen und wir haben eigentlich uns nie großartig in die Haare bekommen. Und deswegen sind unsere Freundschaften auch alle noch weiter so, wie sie sind. Und man klärt natürlich Sachen etwas intensiver. Und ich bin auch so der Typ, der dann halt ganz klar die Ansagen macht, weil ich möchte nichts irgendwie lange, lange verbergen und irgendwie unterdrücken, sondern ich sag ziemlich schnell von Anfang an, egal ob es so ein bisschen natürlich auch verletzend wird, wenn man also sagen wir mal in Richtung Geschmack redet, ne? Ob das nun schön ist oder nicht schön ist, darüber lässt sich bei mir halt nicht streiten, sondern das bestimme ich schon sehr gerne wirklich ganz deutlich.
Ja, aber gibt ja auch eine gewisse Konstanz, wenn es jemanden im Unternehmen gibt, der genau weiß, was er will und was er nicht will, oder? Das ist auch für die Mitarbeiter angenehm.
Genau. Und ich glaube, deswegen leben unsere oder sind unsere Restaurants auch recht erfolgreich, weil es gibt halt immer so eine Leitlinie und alle richten sich gerne danach, weil Leute eben sich das auch manchmal einfach machen oder auch an die Sache einfach glauben und das einfach mittragen wollen.
Jetzt ist das Spannende, wenn man in einem oder mehreren deiner Restaurants war, es ist irgendwie so ein komisches Gefühl, weil irgendwie sind sie ähnlich, aber doch komplett verschieden.
Naja, ich verstehe die Frage. Ja, ich verstehe natürlich die Frage, dass die irgendwie sind die ähnlich, ist natürlich klar, weil es sind ja immer die gleichen Leute, die da dran arbeiten. Und zwar das bin ich und meine die Restaurantleiter beziehungsweise auch natürlich die Küchendirektoren von mir, die immer wieder weiterziehen von Laden zu Laden, die ich immer mitnehme. Ne? Und dadurch hat sich so die letzten Jahre so eine Handschrift entwickelt und die zeigt halt so unsere Natur einfach. Und deswegen sind sie ähnlich, aber wir versuchen natürlich schon so verschiedene Konzepte zu machen, weil wir uns ja nicht kannibalisieren wollen, sondern dass wir uns eher ergänzen wollen, ne, in den ganzen Läden in Deutschland. Und da muss ich natürlich immer höllisch aufpassen, dass die Leute nicht irgendwann sagen, naja, schon wieder ein Laden von Duck oder schon wieder das Gleiche, sondern dass sie eher sagen, na toll, noch ein Laden von Duck und es schmeckt wiederum anders. Ne?
Ja, finde ich ja spannend, dass du da kannibalisieren sprichst. Angefangen hat das Ganze, dass du die Kantstraße mehr oder weniger gastronomisch übernommen hast. War das dann auch irgendwie schwierig, sich nicht zu kannibalisieren? War das am Anfang so, dass ein Laden super lief und der andere weniger, oder?
Naja, natürlich hatten meine Familie und Partner auch dort Bedenken gehabt und meinten, warum sollten wir das tun? Warum kommst du jetzt noch mit noch einem Restaurant mit einer anderen Partnerin? Aber ich muss, glaube ich, sagen, ich habe es richtig gesehen, weil es sind jetzt 5 Läden auf der Kantstraße oder 6 Läden eigentlich, die sich aber alle ergänzen. Und es wird sogar immer mehr, dass dadurch andere Gastronomen gekommen sind und diese Kantstraße mittlerweile eine der tollsten asiatischen Straßen in Deutschland geworden sind. Ne? Also man kann dort wirklich ganz toll essen gehen. Es gibt aber auch natürlich ein paar andere Arten von Restaurants, die sich jetzt dazu gesellt haben. Und es ist auf einmal richtig was los auf dieser Kantstraße. Und deswegen, es hat sich, glaube ich, eher befruchtet, dass wir jetzt diese 4, 5, 6 Läden gemacht haben. Und wir kannibalisieren uns nicht so sehr. Natürlich kommen die Leute immer wieder da und da und da hin. Das ist schon richtig. Aber wenn ich nur einen Laden hätte, wäre der wahrscheinlich immer voll. Aber so sind halt jetzt 5, 6 Läden immer recht voll. Und das ist ja auch gut.
Wir haben eingangs von deinem Hollywood-reifen Lebenslauf geredet. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern mal so eine akustische Version von Anfang bis Ende, vom Flüchtlingskind zum Goldgastronomen, wie lief das für dir?
Da muss ich ganz schnell mal kurz Luft holen, weil das ist schon eine kleine Story. Ich bin als kleines Kind mit meiner Mutter und meinen Geschwistern, einer Tante und ihrer Familie aus Nordvietnam geflüchtet. Weil wir chinesischen Hintergrund haben, hat die vietnamesische Regierung uns damals sozusagen des Landes verwiesen und hat uns gesagt, ihr könnt gehen, aber lasst das ganze Geld und Gold und was ihr theoretisch habt, eure Wertsachen hier. Und dadurch wurden wir sozusagen rausgeschmissen. Und meine Mutter war aber Vietnamesin, die wiederum kurz ein Jahr davor meinen Vater verloren hat. Und sie hatte jetzt 3 Kinder und die Schwester von meinem Vater, die hat gesagt, wir hauen jetzt ab. Und deswegen sind wir in einer Nacht- und Nebelaktion geflüchtet, weil sie ja nicht gehen durfte. Und wir Kinder ja auch so ein Zwischending waren, ne? Halb vietnamesisch, halb chinesisch. so sind die halt mit so Schleppern typisch, die man Geld zahlen musste, über das südchinesische Meer geschippert mit so einer Junke und sind dann Richtung Hongkong geflohen, also natürlich nach China. Und es gab nämlich auch eine Welle, die Richtung Süden geflohen ist. Aber wir sind Richtung China, weil wir natürlich dort Asyl bekommen wollten. Und nach wöchentlanger, wochenlanger Fahrt auf See, einem Schiffbruch und dann nochmal 3 Wochen in so einem kleinen Fischerdorf, wo man das Geld wieder zusammenkratzen musste für ein neues Schiff, weil der Kapitän so schlau war, das Schiff an Felsen zu knallen. Ging diese dramatische Reise dann wieder weiter. Und wir sind dann tatsächlich irgendwann in Hongkong angekommen, haben dort Asyl bekommen in diesen klassischen Flüchtlingslagern. Wollten dort natürlich uns wieder treffen mit unseren anderen Verwandten, die auch schon vorher teilweise geflüchtet sind oder später noch gekommen sind. Und dann wollte man zusammen natürlich nach Amerika. Kanada, Amerika war der größte Wunsch, aber es hat nicht geklappt und man hätte 2 Jahre für Amerika warten müssen. Und so hat sich einer meiner Cousins, der ältere Cousin, entschieden, weil es gab einen Aufruf, wer möchte nach Deutschland oder nach Chile, es sind gerade 10 Plätze frei. So, und dann hat sich der Cousin gemeldet und wir sind dann zum Glück nach Deutschland gekommen und nicht nach Chile, weil Chile Ende der 70er, 80er war ja auch nicht so schön. Wir sind dann tatsächlich von dort, von der Bundesregierung eingeladen worden und sind dann mit der Lufthansa nach Frankfurt und dann nach West-Berlin gekommen. Und ich glaube, wir waren somit die ersten vietnamesischen Flüchtlinge aus dem Bereich und haben dann in West-Berlin in Spandau Unterschlupf gefunden. Und dort sind wir halt auch aufgewachsen, meine Familie und ich, und haben dann aber ganz klassisch Kindergarten, Schule durchgemacht, weil wir wurden sehr gut integriert und haben 2 Familien zur Hand bekommen, die uns immer geholfen haben bei allem, wurden natürlich einfach ja perfekt integriert von diesen beiden Familien. Das hat uns sehr geholfen mit der Karriere, denke ich, und auch mit der Sprache. Man hat auch damals nichts gemerkt, bis man natürlich so ein bisschen ins Teenie-Alter kam. Dann kamen so natürlich ein paar Sprüche mal über du Ausländer oder du Spitzauge. Das waren so Kleinigkeiten. Aber ich meine, dass ich glaube, jugendliche Kinder und so sind halt da ein bisschen grausamer. Aber overall würde ich sagen, fühlte ich mich einfach eigentlich ganz gut in Deutschland, habe ganz normal Karrieren gemacht, habe mein Abitur gemacht, habe viel Sport eigentlich gemacht in der Jugend, hatte nichts mit Essen zu tun gehabt, außer dass ich bei Familienfesten sehr gerne gegessen habe und meinem Onkel beim Kochen zugeschaut habe und den Schweinebauch geklaut habe, den er geschnitten hat. Aber sonst war mein Leben eher so geprägt von Sport und Bewegung und dann aber irgendwann habe ich während meines Abiturs gekellnert in einem Lokal und habe dann eine Sushi-Bar entdeckt neben uns und habe dann immer reingeguckt und habe dann mit denen gesprochen, habe mich mit denen angefreundet. Und zufällig war das der Eddie Diemanns, ne, den ihr ja natürlich auch kennt aus Mochi, aus Wien. Er war theoretisch der Mensch, der mich zum Sushi gebracht hat. Weil er hat dort als Schüler auch gearbeitet. Und dann habe ich dort angeheuert in dieser Sushi-Bar und wir haben zusammen eine tolle Zeit gehabt. Wir hatten ein paar Jahre zusammengearbeitet. Und dann sind wir beide halt unsere Wege gegangen, eher so in den klassischen Bereich. Und ich habe dann weiter in Sushi-Bars gearbeitet, habe dann auch Aufenthalte in Russland gehabt, habe dann viel für Don Co. gearbeitet auf den Events, für diese ganzen VIP-Events, wo man eine tolle Sushi-Bar haben wollte. So bin ich dann auch ab und zu dann nach Wien gekommen, in die Zentrale von Don Co., habe mit denen Sachen erarbeitet, im Haarsatz habe ich Sachen erarbeitet mit denen. Ich habe den Österreichern auch echt viel zu verdanken, weil ich muss sagen, der Attila und sein Team da haben mich da schon ein bisschen geprägt, was es heißt, Qualität zu servieren. Und daran habe ich mich bis heute gehalten. Und Ja, und dann ging es los, dass ich eigentlich den Laden für Laden eröffnet habe. Nach so 6, 5 Jahren Arbeiten habe ich dann gesagt, okay, ich mache doch meinen eigenen Laden. Und habe dann das Gucci 1999 eröffnet. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Erstmal so die nächsten 2, 3 Jahre habe ich dann noch 2 Läden aufgemacht. Dann gab es eine kleine Schaffenspause und dann kam erst wieder 2005 die nächsten Läden. Und dann seit 2000, ich glaube 13, ging es dann richtig los, wo ich dann Moriki in Frankfurt gemacht habe und dann diese 5, 6 Läden noch in Berlin. Und das ist jetzt, wo ich gerade bin, dass wir über 10 Restaurants betreiben oder 13, glaube ich sogar. Und es kommen noch ein paar mehr dazu. Und ich werde sicherlich noch nicht Stopp machen, weil ich habe einfach so viel Spaß an der Gastronomie und an diesen ganzen Food-Konzepten, die ich mache. Und deswegen werde ich auch sicherlich noch weitermachen.
Also es würde mich nicht wundern, wenn wir wirklich irgendwann einmal so einen Hollywood-Blockbuster mit deinem Lebenslauf.
Du, das ist schon in Arbeit, du. Da sind schon einige Leute dran, die gerne eine Dokumentation machen wollen.
Das
Ich
glaube ich.
muss mir das nochmal überlegen, ob ich das jetzt nun weggebe, weil mein Bruder ist ja eigentlich auch Filmemacher. Mein Bruder ist wirklich einer der jungen, spannenden, oder so jung ist er auch nicht mehr. Der ist schon sehr etabliert im Filmbusiness und der wollte schon immer mal was machen für unsere Familie, hat aber bisher nie gemacht, weil er einfach zu viel zu tun hatte. Aber sicherlich kommt irgendwas in diese Richtung.
Ja, wirklich unfassbar, unfassbare Geschichte. Also, boah. Jetzt ist es ja im Prinzip diese Vorurteile, die du vorher schon angesprochen hast, ist ja aktuell wieder in aller Munde, hat irgendwie gar nichts, so irgendwie doch mit Gastronomie zu tun. Wie hat sich das auf dein Leben ausgewirkt? Du hast schon von Schlitzaugen und so gesprochen. Ist es, hat dir das immer motiviert? War es dir scheißegal oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, naja, natürlich war es so, dass man auch irgendwann gemerkt hat, dass man anders aussah und die Leute sich deswegen über dich lustig gemacht haben oder irgendwelche bösen Wörter benutzt haben. Aber ich habe es, glaube ich, sehr schnell dann weggedrückt und man hat dann eher dann versucht, dann doch irgendwie mit dem befreundet zu sein und am Ende waren man dann doch wieder befreundet. Also wir hatten jetzt in der Jugend nicht ganz so viele böse Situationen gehabt. Es gibt natürlich. Aber man muss ja auch fairerweise sagen, damals waren wir ein paar hundert, die gekommen sind nach West-Berlin, ne, als Flüchtlinge. Und damals gab es dadurch weniger Probleme mit diesen ganzen Flüchtlingssachen. Jetzt sind es ja Millionen, die gekommen sind. Und da sind, wenn man das nicht gut verarbeitet, erarbeitet und integriert, klar gibt es da Probleme, dass das dann viel schlimmere Ausmaße nimmt, als wie wir das damals in den 80, 70er Jahren hatten. Deswegen muss ich fairerweise sagen, naja, die Regierung muss halt auch natürlich, man kann nicht sagen, besser arbeiten, aber man muss ja auch eine Chance geben, dass sie es überhaupt bewältigen können. Ne? Die Frau Merkel fand ich ja echt toll, dass sie damals gesagt hat, ja, kommt wirklich, wir schaffen das. Ne? Und das war einfach ein Akt der Menschlichkeit. Dass sie das denn wirklich vielleicht nicht geschafft hat oder die Probleme größer wurden, das ist natürlich, das sind die Folgen. Aber zumindest hat sie erstmal gesagt, naja, alle Flüchtlinge sollen erstmal aufgenommen werden. Und das fand ich toll. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan von Frau Merkel.
Ja,
Geworden, ne? Also.
klar, also ich glaube, speziell jemand wie du, der da, sage ich mal, wahrscheinlich wesentlich mehr Empathie hat, was es wirklich bedeutet, Flüchtling zu sein. Man kennt es ja wirklich nur aus den Nachrichten und eigentlich ist es ja nicht nachvollziehbar, was man als Kind durchmachen muss.
Ja, total. Also als ich diese Flüchtlingsströme damals gesehen habe in den Medien und diese Schiffsüberfahrten im Mittelmeer, das war genau das, was wir gemacht haben. Ne? Also wir
Hast du
haben
das wirklich
mit,
noch im Kopf vor
ich
dir?
hab's, ich war 5 Jahre alt und hab die Flucht teilweise noch im Kopf. Ne? Also
Krass.
dieses eklige Schunkeln auf diesen Dschunken. Das war ja kein Motorboot, der irgendwie schnell irgendwie fahren konnte, sondern es war halt eine kleine Nussschale. Und das war wirklich sehr, sehr ekelig. Da waren Menschen, die haben den ganzen Tag nur gekotzt. Es gab nichts zu trinken. Es war kaum Essen an Bord. Und so eine
Ja.
Sache. Ne? Also es war katastrophal eigentlich. Meine Mutter ist meistens ohnmächtig gewesen, war irgendwie völlig am Ende, hat teilweise unseren Namen vergessen und so eine Sachen. Ne? Also die waren alle wirklich seekrank. Und man war so froh, dass man dann irgendwann dann wirklich ans Land gekommen ist. Ja. Zwar mit einem Schiffbruch, aber das war, man musste dann schnell runter, war irgendwie aber froh, dass man wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Aber es war wirklich sehr unangenehm und wir mussten dann wirklich tagelang noch laufen, bis wir zum nächsten Dorf gekommen sind, haben wirklich Fetzen von Stoff an unsere Füße binden müssen, dass die Kinder laufen können. Und also wirklich, das ist kein Witz, was ich jetzt erzähle. Diese Geschichte habe ich am eigenen Leib erfahren. Und deswegen bin ich natürlich so sehr dankbar gewesen, dass die Frau Merkel gesagt hat, erstmal jeder, der Hilfe braucht, soll kommen.
Ne? Ja. Ja, finde ich schön. Vor allem, wenn man in ein Land wie Deutschland oder Österreich kommt, wo es uns verhältnismäßig auch sehr, sehr gut geht.
Total, ja.
Ja. Es ist.
Man muss natürlich sagen, dass wir vielleicht auch weniger Probleme hatten, weil man hat uns als Kinder auch wirklich eingetrichtert, hey, ihr seid nur Gäste hier oder wir sind nur Gäste hier, benehmt euch, ja, seid artig, lernt schön und integriert euch. Ja. Das, so sind die Asiaten. Ne? Die Asiaten sind halt so und ich glaube, dadurch gab es auch weniger Probleme für uns. Ne? Das andere ist halt mit den anderen Kulturen und anderen Religionskreisen, die natürlich vielleicht anders belehrt oder werden von ihren Betreuern oder von eben keinen Betreuern, die nicht da sind.
Ja.
Und die müsste man eigentlich an die Hand nehmen. Man müsste viel mehr ausbilden, die Leute in Richtung, wie geht man mit vielleicht mit diesen Religionen um, wie geht man mit diesen Kulturen um. Und dass man diese Leute, die nach Deutschland kommen, wirklich gut integriert. Und die Sprachen müssen die lernen. Es muss einfach eine Voraussetzung geben. Wenn man hier bleiben möchte, muss man sich anstrengen, um das und das zu machen. Und dann wird es auch einfacher für diese Ausländer und die Immigranten, dass die dich dann einfach irgendwann auch dazugehörig fühlen.
Ja, absolut.
Aber das ist Politik, ne? Also das ist irgendwie das auch stimmt. Politik. Jetzt sowieso.
Bevor wir abdriften und morgen in der Bildzeitung landen.
Ja, genau. Die drehen ja, die Bildzeitung dreht ja auch immer alles wieder um, wenn man was sagt. Ne? Also,
wir haben sie aufgenommen.
Das habe ich auch. Ja, zum Glück. Das haben sie ja mit meinem Kumpel gemacht, dem Sido. Ne? Den haben sie ja wirklich das Wort im Mund gedreht und die Bilder, das Verrückte. Da haben sie ihn wirklich in so eine Verschwörungsecke geschmissen, aber was überhaupt nicht stimmt.
Ach, naja. Klar. Du hast vorher gesagt, du bist Gott sei Dank noch überhaupt nicht müde, gastronomisch dich weiterzuentwickeln. Was sind deine nächsten Ziele? Gibt es irgendwie konkrete Pläne für Konzepte oder wie geht's weiter?
Ja, also natürlich gibt es konkrete Pläne und zwar, dass ich meine Konzepte, die ich jetzt schon habe in Berlin, die diversen verschiedenen Food-Konzepte, jetzt auch auf andere Städte von Deutschland erweitern. Das heißt, die Nachfrage ist sehr groß, ob das nun das Sushi-Lokal ist oder ob nun das Fischrestaurant ist oder vielleicht auch ein vietnamesischer Suppenladen oder einen japanischen Suppenladen. Also diese ganzen Konzepte sind jetzt im Petto und werden über die nächsten Jahre sicherlich vermehrt in anderen deutschen Städten jetzt sozusagen erweitert werden. Dann natürlich gibt es noch ein Lieblingsstück noch von mir. Ich möchte sicherlich noch mein bestmögliches Restaurant machen, wo ich dann auch wieder mehr in der Küche stehe. Möchte mich einfach mal meine Persönlichkeit direkt in das Restaurant packen und dass ich vielleicht ist Gourmet ein falsches Wort, aber ich möchte bestmöglich kochen für meine Gäste und ohne Kompromisse und das wird das nächste große Ziel sein. Also wir reden natürlich von ein kleines Lokal mit einem Fine-Dining-Anspruch und es soll aber trotzdem locker werden und soll aber das, was ich jetzt die letzten 25 Jahre als Koch gelernt habe, muss irgendwie jetzt zusammenkommen. Ja, und das ist so etwas, was ich machen möchte.
Du hast dich ja mit deinen vielen Konzepten bewusst oder unbewusst immer ein bisschen ferngehalten von der Sternengastronomie.
Genau, ne? Also ich hatte natürlich früher nie den Anspruch, weil ich ja eben nicht aus der klassischen Küche komme, sondern als Autodidakt, der in einer Sushi-Bar gelernt hat und dann in weiteren anderen japanischen Restaurants wieder gearbeitet habe. Deswegen hatte ich nie mit dieser Gourmet-Welt viel zu tun. Erst seit 2005, als ich das Shiro Ishiro aufgemacht habe, wo ich den Eduard Diemand halt auch als Küchenchef hatte, die ganzen jungen Gourmet-Köche plötzlich im Team hatte, dann fing es so an, dass man sich auch für solch eine Küche interessiert hat. Und seitdem, also sprich 15 Jahre, würde ich sagen, habe ich das alles aufgesogen und in den letzten paar Jahren, 5 Jahren, gehe ich vermehrt Sterne essen. Und bin jetzt richtig süchtig danach und würde gerne dann auch meine Küche natürlich dementsprechend irgendwann perfektionieren und verbessern, sodass, wer weiß, ob ein Kritiker Interesse hat, irgendwie mal bei mir dann doch zu testen und zu sagen, okay, kann er das, wird das, ist das in dem Kreis oder eben nicht. Das interessiert mich schon.
Bist du da auch im Austausch mit Kollegen, wo du sagst, ich meine, es gibt ja immer wieder Leute, die behaupten oder meinen, ein Sternekonzept auf den Boden zu stampfen, sei nicht besonders schwer, wenn man weiß, was man macht.
Ja, also es ist so, dass viele Sternekollegen oder dekorierte Sterne-Restaurants mittlerweile mit mir befreundet sind und wir im regen Austausch sind, mich beraten und mir Tipps geben. Ich werde mir sicherlich auch das alles anhören und versuchen richtig einzusetzen. Aber ich werde auch natürlich viel nach meinem Gefühl gehen, was ich denke, was, sagen wir mal, ein perfektes Restaurant sein soll. Und da lasse ich mich von meinen Erfahrungen der letzten, wie gesagt, 25 Jahre, aber auch von meinem Gefühl leiten und will natürlich das neu interpretieren. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe oder ob ich es dann doch am Ende nur was Ähnliches mache, aber ich habe einen Anspruch, das Ding auch wirtschaftlich zu machen, aber mal anders. Und dafür, glaube ich, stehe ich ja auch, dass ich alte Gastronomie Sachen irgendwie anders mache. Also sprich, es ist ja nichts, was ich neu erfunden habe, sondern ich mache es halt nur etwas zeitgemäßer. Ne? Also das Wort Contemporary ist wirklich einer meiner Lieblingsworte, weil das ist die Zeit, wo wir leben, wo sich die Kunst und das Design und die Architektur hinentwickelt und was zurzeit angesagt ist, da drin leben wir in dieser Bubble und das sollten wir auch in unseren Konzepten ausdrücken, finde ich.
Ist es vielleicht auch so ein bisschen dein Erfolgsgeheimnis, dieses Contemporary sein, dieses Zeitgemäße, dass du nicht zu weit in die Zukunft denkst, mit was wird irgendwann sein, sondern am Zeitgeist bist?
Genau. Ich glaube auch, dass ich kein Avantgarde bin, sondern ich bin wirklich Contemporary. Ich bin wirklich der am Zeitgeist der nächsten Jahre ist, aber nicht zu weit. Ne? Also sondern dafür bin ich nicht nerdy vielleicht genug und nicht Künstler genug, sondern Ich bin ein Mensch, der, glaube ich, sehr viel beobachtet in seinem Umfeld und immer den nächsten Schritt vorausplant oder voraussehen möchte, aber halt eben nicht zu wissenschaftlich an die Sache rangeht, wie manche andere Kollegen, die ich total bewundere, dass die da sowas machen können. Aber ich kann das nicht und ich werde eben das machen, was ich am besten kann. Und das ist, glaube ich, Contemporary sein und Food-Konzepte, aber auch vielleicht irgendwann mal ein Gourmet-Restaurant, was am Puls der Zeit ist, wo die Leute Spaß dran haben und ja, und öfters kommen wollen vor allen Dingen. Das ist für mich, glaube ich, sehr wichtig, dass Leute öfters kommen und sagen, wie toll das jedes Mal ist. Das befriedigt mich meistens.
Ja, das hat ja die letzten Jahre ganz gut funktioniert.
Genau.
Jetzt auch wenn du so contemporary bist, wagst du einen Blick in die Glaskugel? Man kann ja eigentlich aktuell ein bisschen von einem gastronomischen Scheideweg sprechen. Alle sagen, in Zukunft wird alles anders sein. Wagst du zu prognostizieren, was du denkst, wie sich die Gastronomie in Zukunft entwickeln könnte oder verändern?
Ja, also das fragen mich ja die Leute sehr oft in Interviews, wie wird sich die Gastronomie entwickeln? Und ich muss ehrlich sagen, es gibt ja so viele Strömungen in der Gastronomie. Es gibt halt die krasse vegane oder vegetarische Strömung. Es gibt dann wiederum die krassen Fleisch- und Barbecue-Typen, die voll auf die Fresse Fleisch machen. Also es gibt, glaube ich, für alle einen Markt. Und man muss aber immer so das gut beobachten, was gerade bei der Bevölkerung in ist. Also sprich, es ist gerade die letzten 20 Jahre so, dass man leicht essen möchte. Man möchte nicht schwere Sachen mehr essen, ne, zum Beispiel. Und diesen Trend muss man natürlich beachten. Man kann jetzt nicht anfangen, jetzt Restaurants machen, wo man viel Eintöpfe und schwere Braten und so. Das wird über die, also vor allen Dingen, wenn du in den Städten lebst, ne? Also auf dem Land vielleicht ist es auch noch was anderes. Aber ich kann ja nur davon reden, was bei mir im Umfeld ist. Und das sind halt städtische Kreise, wo die Leute jung, viel unterwegs sind und wenig Zeit haben, dass man das beachten muss, wenn man halt Restaurantkonzepte macht. Was nun Erfolg führt, es gibt natürlich auch Läden, die, wenn das Einladen ist, irgendwo in der Pampa, ganz klein und man kocht irgendwie sehr gut deutsches oder regionales Essen und es dauert alles ein bisschen länger und dann kann es auch erfolgreich sein. Aber ich glaube, ich bin in dem Wettbewerb mit der eben mit der Masse und mit der oberen Masse, würde ich sagen, die oberen 10.000 eher. Und da musst du halt genau wissen, was dort der Trend ist. Ne? Und Trendsetter gibt es ja immer in dieser Welt und da muss man immer die Augen offen halten. Man muss sich einfach und auch die Ohren offen halten, meine ich, hören, was möchte der Mensch oder was möchte der Gast haben. Ne? Und klar sagen viele, ja, dieses ganze Shishi braucht man nicht, sondern lieber ehrlich kochen, lieber einfach kochen. Das ist auch richtig, aber es gibt immer eben Ausnahmen, wo man gerne in Restaurants geht, wo es ganz spezifisch darauf ausgelegt ist, dass man sich so viel Mühe gibt und so verspielt ist, dass man eben, aber es muss natürlich auch eine Philosophie dahinter sein. Und deswegen funktionieren auch diese Läden für eine kleine Anzahl von Gästen. Und die brauchen auch nur die kleine Anzahl von Gästen. Deswegen, was mich, glaube ich, ein bisschen verwirrt ist, ob nun diese ganze Systemgastronomie das in den nächsten Jahren schafft oder ob das eher so einen Rückgang dieser Systemgastronomie gibt, weil die Leute sind irgendwann jetzt auch müde geworden von diesem ganzen gleichen Bild von ob es nun Vapiano oder irgendwelche anderen Fastfood-Konzepten war. Ich mittlerweile habe gar keinen Bock mehr auf sowas. Also
bin ich bei dir.
Ich weiß es nicht.
Das Unpersönliche.
Also,
ganz abgesehen von der Kulinarik ist dieses Unpersönliche das, was mich irgendwie stört.
Ja. Ich glaube, dieser kleine Trend, was in Berlin stattfindet, dass es viele kleine Restaurants gibt, die wirklich sehr gut authentisch ihr Essen kochen und dadurch auch erfolgreich sind, das ist für mich ein guter Trend. Ich brauche jetzt keinen x-ten Subways oder KFC oder McDonald's, sondern lieber noch einen Chinese, der um die Ecke die perfekten Nudeln macht oder ein Japaner, der die perfekten Katsu-Sandwiches macht. Weißt du, sowas möchte man haben. Und die Leute sollen wieder arbeiten und für etwas, was auch schön ist, was von ihrem Herzen kommt, anstatt jetzt in irgendwelche Fastfood-Tempel zu gehen und irgendwie für ein paar Euro sich so einen Scheiß reinzuziehen.
Ja, wir haben in Berlin mit dem Mustafa zum Beispiel das perfekte Beispiel, ne, der den Kebab auf den nächsten Level gehoben hat und
genau, weil er gibt sich immer Mühe, ne? Er gibt sich bei jedem Döner wirklich Mühe und Zeit, dass der schön und gut ist und nicht, der könnte viel mehr verkaufen, macht er aber nicht, sondern, und so sollte es sein und in Asien ist es ja auch immer so, dass es immer so Spezialitätenlokale gibt, wo man nur das kriegt oder das ist besonders schön bei dieser Tante und bei diesem Onkel und bei diesem Typen. Also deswegen, dieses ganze Fastfood-Zeug, das nervt mich schon natürlich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man jemals Fastfood vielleicht auf einen anderen Level bringen kann. Ne, das wäre natürlich auch eine Challenge mal für mich, dass man in jeder Stadt einen Fastfood-Laden oder einen Imbiss von mir hat. Ne? Mhm. Aber man müsste es halt anders machen, dass es eben nicht auf Cent genau, weil die Margen sind ja anscheinend so gering,
ja,
dass die Qualität darunter leiden muss natürlich. Wenn du um Cent bei irgendwelchen Sachen berechnen musst, die du zu dir nimmst, ne? Wenn es darum geht, ob du nur 2 Cent sparen musst, dass du ein ordentliches Produkt, also deswegen, das kann es nicht sein, sondern es muss irgendwie was Neues sein. Und da überlege ich mir auch schon seit Jahren was, ob ich das auf den Next Level schaffe.
Also wenn es wer schafft, dann du.
Ja, mal gucken.
So, mein Lieber, zum Abschluss habe ich noch einen Word-Rap für dich.
Ein Word-Rap?
Ein Word-Rap, das heißt, ich frage dich eine schwachsinnige Frage und du sagst mir das erst Schwachsinnigste, was dir in den Sinn kommt.
Alright. MCDUC is in the house.
Yeah, mother beep. Niemals auf ein Bier gehen würde ich mit?
Pinken Rock und Stöckelschuhen. Krass, wie komme ich auf diese Scheiße, wa? Oh mein Gott.
Bilder,
was habe ich mir gerade gedacht? Bilder in meinem Kopf.
Für unser nächstes Fotoshooting habe ich schon gute Ideen. Genau. 3 Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest.
3 Dinge. Meine Liebste, wenn ich die irgendwann mal finden sollte, dann ein Messer, weil dann kann ich nämlich auch kochen oder töten, kochen, Sashimi machen. Und was wäre noch? Ich glaube, ein paar Streichhölzer. Da kann ich nämlich wirklich kochen. Siehst, es geht nur ums Essen, es geht nur ums Überleben. Essen, ne?
Ich hab gedacht,
und Liebe natürlich, Liebe.
Du nimmst deine Kasse mit, damit du auch verkaufen kannst.
Kasse, nee. Das ist mir nicht wichtig.
Was wolltest du als Kind werden?
Also als Kind wollte ich tatsächlich Sportler werden. Oder... Ich wollte im Leichtathlet werden, habe mir auch sehr hart dafür trainiert und bin dann in irgendwelchen Berlin-Auswahlen und Berliner Meisterschaften, Deutsche Meisterschaft gegangen und habe dann wirklich, bis ich 17 war, gedacht, ich könnte es noch schaffen, aber dann habe ich gemerkt, mit 1,73 Meter wird es nicht viel. Deswegen habe ich es dann aufgegeben und habe mich der Musik gewidmet und wollte Popstar werden. Ich wollte tatsächlich mit 18, 19 wollte ich Popstar werden wie Backstreet Boys und habe mich dann da bei Castings und so beworben und dann bin ich wirklich im MTV-Casting gelandet.
Wirklich?
Und bin im Finale der MTV Euro Boyband Search im Finale gewesen. Singst und dann wollte du? Ich auf der Bühne rumhüpfen. Ja, damals wollte ich, ja. Und ich habe jetzt danach dann auch das noch ein paar Jahre weitergemacht und habe gedacht, ich schaffe das nochmal als Popstar. Aber es war natürlich keine gute Zeit für asiatische aussehende Popstars. Deswegen war es auch wieder so ein Ding, wo ich dann aufgegeben habe und habe dann die Küche entdeckt, und zwar die Sushi. Und dann kam zum Glück dann das zum einen zum anderen. Und jetzt bin ich, leider sehe ich nicht mehr aus wie ein Popstar, aber ich kann gut kochen.
Ja, das können wir auch schon lassen.
Ja.
Die wichtigste Erfindung der Menschheit.
Wichtigste Erfindung der Menschheit. Die Sprache? Die Sprache, ja.
Auf jeden Fall bei dem, was wir gerade machen, extrem wichtig.
Deswegen, also ich bin ja auch ein Mensch, der viel redet und ich glaube, ohne das wäre ich nicht der Mensch, der ich sein konnte. Also sich auszudrücken in Form von Sprache ist schon sehr wichtig, finde ich.
Das letzte Mal peinlich war dir?
Was war mir das letzte Mal peinlich? mir ist ja wirklich echt wenig peinlich. Ne? Wirklich, war denn mal peinlich gewesen?
Nisch,
wie bitte?
Nisch oder wie?
Nö, nicht wirklich. Also, doch, ich war einmal auf der Berlinale Eröffnung vor 2 Jahren und ich hatte irgendwie gedacht, ich könnte einfach so leger kommen, aber da hieß es dann doch in der Einladung, hier schwarzer Anzug und Black Tie oder irgendwie sowas. Und ich bin aber in Jeans und blauen Jeanshemd und ein Cappy gekommen und ich war, glaube ich, der Einzige im ganzen Theater von der Eröffnungsgala der Berlinale und stach so ein bisschen heraus. Ne? Und das war schon doch ein bisschen peinlich. Aber am Ende hat die Presse trotzdem Fotos gemacht und fand es, glaube ich, sogar witzig.
Ja, großartig. Lieber Duck, tausend Dank für deine Zeit.
Jo, alles, gerne, mein Lieber.
Alles Gute für die Zukunft.
Ja.
Ja, und auf das wir uns morgen in der Bildzeitung lesen.
Super, genau. Okay. Mach's gut, mein Lieber. Tschüss.